dann erstmal so weiterzumachen, auch wenn ich weiß, dass das eigentlich nicht gut für mich ist, für den Moment entlastet es aber. Also wenn ich jetzt gestresst bin oder ich bin unter Druck und ich arbeite nochmal eben die eine Sache doch noch weg, habe ich in dem Moment erstmal so ein kleines Entlastungsgefühl, auch wenn es eigentlich mehr vom Gleichen ist. Also auch wenn ich eigentlich mich damit mehr immer weiter da so reinschraube in meine eigene Überforderung und Kraftlosigkeit. Ja. Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks,
dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, von Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt.
Mit Katrin Terwil und Tina Steckling.
Hallo Tina.
Hallo Katrin.
Wie geht's dir heute? Und als Einstiegsfrage, die therapeutische Einstiegsfrage, worüber würdest du gerne sprechen?
Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder mit unserem Podcast weitermachen. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, was, glaube ich, für viele Menschen so auch angesichts der letzten Monate und Jahre Relevanz hat. Und zwar über Burnout. So ein bisschen über den Begriff und vielleicht auch so in Abgrenzung so zu Depression und auch vielleicht so Veränderungen, die es da so gibt. Und ja, bin mal gespannt, wohin uns heute diese Folge führt.
Ja, auch häufig angefragtes Thema, ne? So im Sinne von, kannst du mal einen Vortrag, also wir haben ja, glaube ich, auch beide schon Vorträge zu dem Thema gehalten, also ich glaube, es ist ein großer Bedarf, gerade im Moment darüber zu sprechen und mehr zu erfahren.
Ja, doch, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was auch immer wieder so auftaucht und auch eher mehr als weniger so in letzter Zeit. Genau, dann hoffe ich mal, dass wir da heute so ein bisschen was Interessantes oder vielleicht auch das eine oder andere Erklärende und Aufklärende so ein bisschen genau zu beitragen können. Wie wollen wir denn heute mal einsteigen? Du hast gesagt, du hast da auch schon mal Vorträge zu gehalten. Was waren denn da so die wichtigen Punkte in deiner Erfahrung in diesen Vortragssituationen und bei den Menschen, die zugehört haben?
Was so die häufigsten Fragen waren, meinst du, oder so die typischen Knackpunkte? Also wir können ja auch ein altes Interview nochmal verlinken, aber eine Frage ist dann zum Beispiel, was ist denn der Unterschied zwischen Burnout, Depression? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Manchmal ist auch die Frage, gibt es eigentlich das Bore-out auch? Wie unterscheidet sich das alles vielleicht auch von der Trauer? Also was sind die Unterschiede, woran erkenne ich, dass ich einen Burnout habe? Ja, und was kann ich dagegen tun? Aber vielleicht erstmal so dieses, was ist das denn überhaupt in Abgrenzung zu anderen Dingen und wie erkenne ich es? Vielleicht kannst du mal erzählen, wie dir das Thema so begegnet in der Praxis.
Also, ja, wie es mir in der Praxis begegnet, eigentlich eher gemischt. Und da kommen wir vielleicht auch direkt einfach mal so zu einem schon, finde ich, direkt ganz interessanten Einstiegspunkt. Burnout ist ja etwas, was sich, also ein Begriff, der gar nicht so ganz klar definiert ist, der und auch unterschiedliche Art und Weise so benutzt wird, aber vor allem im Arbeitskontext so eine Relevanz hat und jetzt auch in dem neuen Klassifizierungssystem, was seit 2022 jetzt gilt, auch ganz spezifisch im Arbeitskontext so definiert wird, aber eigentlich auch keine Erkrankung ist. Und wenn du mich fragst, wie es mir so begegnet, eigentlich in meiner Arbeit gar nicht so abgegrenzt auf ein Arbeitsthema. Das ist vielleicht bei dir so auch noch mal ein bisschen was anderes. Wenn jemand zu mir kommt, habe ich das noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, ich fühle mich im Arbeitskontext ausgebrannt und habe da, bin da Prozess durchlaufen, wo ich jetzt ganz am Ende ganz mut- und kraftlos irgendwie stehe, aber alle anderen Lebensbereiche laufen super und in der Beziehung bin ich glücklich und wenn ich irgendwie meinen Hobbys nachgehe, dann sprühe ich vor Energie. Also dieses so Abgegrenzte, was es jetzt auch gerade nochmal in dieser neuen Definition, die es jetzt gibt, eigentlich noch mehr so im Arbeitskontext halt so platziert, das erlebe ich so eigentlich nicht. Also eher, dass es vielleicht da auch auftritt, aber sich dann eigentlich eher zu einem Gemütszustand führt, der in verschiedenen Lebensbereichen dann auch so spürbar und sichtbar wird.
Und Klassifizierungssystem ist in dem Fall das ICD-11, also International Classification of Disorders. Das sind so diese kleinen Codes, die man auf der Krankschreibung findet, die dann irgendwie F so und so heißen, und F sind die psychischen Erkrankungen. Und dann gibt es eben auch noch viele andere. Und die braucht es eben auch, um krankgeschrieben zu sein. Ne? Und vor der Neuauflage war das noch nicht mal genauer beschrieben, das Wort Burnout, sondern war sowas wie Schwierigkeiten in der Lebensführung oder also irgendwas ganz Breites. Und jetzt ja, ist es genau. Ein bisschen spezifischer geworden. Aber was da ja so hintersteckt, ist die, also das empfinde ich als auch eine der interessantesten Fragestellungen beim Thema Burnout. Also was ja mitschwingt ist, und das heißt jetzt nicht, dass das fachlich richtig ist oder dass ich das so sehe, aber was so mitschwingt ist, Burnout bedeutet, ich habe zu viel gearbeitet, zu viel gegeben und bin ausgebrannt, ja, also weil ich vorher so hart gebrannt habe für etwas. Mhm. Und das heißt, dem ist eine starke, zu starke Leistung vorweggegangen, so wie, weiß ich nicht, ich habe Profifußball gespielt und jetzt mir das Bein gebrochen oder so, ne, und
oder die Gelenke verschlissen oder so.
Oder Gelenke verschlissen, genau. Also das heißt aber, es gab da Gründe für. Ne? Ich bin vorher die extra Meile gegangen sozusagen. Und Depression, dem schwingt eher sowas mit wie, ja, ich hänge immer weiter auf der Couch rum, ich ziehe mich immer mehr zurück und so. Das ist nicht mit Leistung verbunden, sondern eher mit weniger Leistung und auch nicht irgendwie mit einem bestimmten Grund assoziiert, vielleicht eher was Inhärentes in einem Selbstwohnendes, während Burnout so ein Auslöser impliziert. Und das ist eigentlich schon total interessant in der Unterschiedlichkeit. Ich erinnere mich, dass ein Psychiater, als ich früher noch in den Kliniken gearbeitet habe, sagte, seitdem es dieses Wort gibt und das so ein bisschen mehr Mode geworden ist, trauen sich auch mehr Männer in Behandlung, in Führungspositionen, weil es offensichtlich mit dem Wort ein bisschen leichter ist, sich in Behandlung zu geben. Dabei sind die Symptome gar nicht so anders als bei einer Depression. Irgendwie scheint es aber der bessere Aufhänger zu sein. Und da gibt's, das ist eben so eine ganz interessante Debatte, um wo entstehen eigentlich psychische Erkrankungen? Braucht man dieses Label, wo sie denn entstanden sind und so, ob man sich dann in Behandlung traut? Also scheint irgendwie zu unserer Leistungsgesellschaft zu passen, dass es leichter ist, krank zu sein, wenn man vorher dafür sich ein Bein ausgerissen hat, ne?
Ja, absolut. Also das finde ich ist auch so etwas, was ich durchaus noch ein bisschen problematisch sehen würde, dass Burnout quasi so eine Art ego-freundliche Variante ist, um zu sagen, etwas läuft nicht gut. Und dass, in dem Moment, wo es mir nicht gut geht, weil ich irgendwie sehr leistungsbereit war, das im Prinzip fast eher so ist, was dann, dass man sich das vielleicht eher so verdient hat, jetzt auch die Pause machen zu dürfen. Im Gegensatz dazu bei einer Depression vielleicht das eher schon stigmatisierender, also so eher mit, vielleicht ist mit diesem Menschen in irgendeiner Weise etwas, irgendeine Antriebsschwäche oder so inhärent, also ist irgendwas, wo das bei dem Burnout, es einen fast so ein bisschen adelt, weil man sich ja vorher so doll angestrengt hat. Und das ist ja, finde ich, gerade auch im Kontext unserer Leistungsgesellschaft auf jeden Fall bemerkenswert. Ich habe das auf jeden Fall oft erlebt, dass es Menschen sehr viel leichter fällt, davon zu sprechen, dass sie einen Burnout hatten. Und in vielen Fällen klang es dann letztlich doch so, als wäre es eine depressive Episode gewesen, wobei das ja sowieso überlappt. Also ein Burnout ist ja keine Erkrankung, sondern beschreibt eher so Umstände. Und die sind jetzt nochmal im ICD-11, also in der neuen Klassifizierungssystem, nochmal definierter auf den Arbeitsbereich und wie sich das da sozusagen zeigt, aber letztlich eigentlich nur so Umstände, die das quasi wahrscheinlicher machen, zum Beispiel eine Sucht oder eine Depression zu entwickeln.
Ja, und also so eine sogenannte Zusatzdiagnose, ne, die man dazu nimmt, um es noch besser zu erklären, aber das eigentliche Krankheitsbild bleibt, wenn, ne, so wie ich es jetzt verstanden habe, bleibt weiterhin beispielsweise eine depressive Erkrankung und man schreibt das noch, sozusagen noch daneben. Aber das wissen ja auch viele nicht. Ne? Viele denken, das sei eine eigene Diagnose oder also jeder, der sagt, ich bin mit Burnout krankgeschrieben, hat irgendeine andere Diagnose, weil damit alleine, also zumindest war es vor Januar so und ich glaube, das so verstanden zu haben, dass es auch immer noch so ist, da muss ich jetzt ein kleines bisschen passen, weil ich dafür zu lange nicht in der Praxis selber tätig war, aber ich würde sagen, das ist weiterhin so, ne? Das ist spezifischer geworden, ist, früher gab es nicht mal, also die Zusatzdiagnose war so allgemein, dass ich dahinter alles verbergen konnte. Jetzt gibt es diesen konkreten wie soll ich das sagen, wie so eine Flagge, die man noch oben drauf setzen kann, um etwas noch besser zu markieren, aber die Erkrankung selber bleibt weiterhin Depression und vielleicht eine Sache, die mir kurz wichtig ist, hinzuzuschieben, wenn wir jetzt sprechen von cooler oder kommt besser an oder geadelt oder so, dann heißt das natürlich nicht, dann heißt das nicht, dass da kein echter Leidensdruck ist, ne? Oder dass das jemand einfach cool findet, sondern es ist ja dann so ein bisschen die Metaperspektive und die gesellschaftskritische Sicht auf die Dinge, ne? Die so, das soll natürlich nicht den Leidensdruck minimieren. Also wenn es jetzt jemand hört und irgendwie das Gefühl hat, ich stecke in der Depression, dann ist das soll das natürlich nicht so klingen wie, dann hat man sich das ausgedacht.
Du meinst aber, in einem Burnout? Nein, natürlich. Ja, das ist ja auch, also genau. Ich finde, was das ist auch legitim, das so zu beschreiben, in einer Depression. Aber das war ja gerade der Punkt, dass das die Depression sozusagen vielleicht schwieriger zu akzeptieren ist oder sich damit sozusagen so zu identifizieren als mit der Begriffserklärung. Es gibt ja schon auch spezifische Phänomene einfach rund um eben den Begriff, und ich werde das nachher auch nochmal ein bisschen, diese verschiedenen typischen Stadien vom Burnout vielleicht mal durchgehen, denn da werden sich vielleicht schon auch die einen oder anderen wiedererkennen, und das ist dann schon auch ein bisschen besonderer, grenzt sich dann auch in so einem Verlauf, in so einem typischen Verlauf auch so ein bisschen ab von einer Depression. Aber ich sag mal so, es ist so ein bisschen, als wäre es so ein unterschiedlicher Weg. Also als wäre der Burnout-Weg ein anderer, der aber letztlich auch in einer depressiven Symptomatik so münden kann. Nur dass er eben am Anfang, also so typisch ist zum Beispiel bei einer Depression ja auch, dass eine gewisse Antriebsschwäche sozusagen als Kernkriterium ist. Und das ist beim Burnout am Anfang nicht. Typischerweise ist beim Burnout am Anfang eigentlich eher das so, dass es sehr schwer ist, zu stoppen und loszulassen. Und eigentlich ist das eher immer mehr wert in der Aktivität.
Genau. Und das ist halt was als Diagnose, was es auch schon ganz lange gibt, auch psychiatrisch lange gibt, ne? Nicht erst seitdem das Wort Burnout bekannt ist, das lief dann früher oder läuft auch heute noch unter agitierte Depression. Mhm. Also agitierte Depression, wir können auch vielleicht gleich nochmal kurz sagen, was denn eigentlich eine Depression ist, aber agitierte Depression, das sind Menschen, die wie so Gejagte durch ihr Leben schreiten und das Gefühl haben, sie können nicht loslassen. Sie können nicht Pause machen oder sondern so richtig wie so Gehetzte durch ihren Tagesablauf gehen und getrieben, sagt man, genau, getrieben. Und ich finde, getrieben passt auch ganz gut zu so einem bestimmten Gefühl von Enge, von Druck vielleicht irgendwie im Kopf, auf den Ohren, Schlafstörungen und so auf 180 sein, das Gefühl, es fällt irgendwie alles zusammen, ich kann nicht delegieren, solche Sachen, das fiel schon früher unter agitierte Depression, und da war früher nicht wichtig, woher sie kommt. Und bei der Depression, wie du sagst, ne, da scheint das irgendwie, da ist nochmal so eine Konnotation, dass wie ist es denn dazu gekommen dabei. Und das finde ich eigentlich ein bisschen irritierend, weil das ist bei anderen psychischen Erkrankungen ja auch nicht so, dass das Teil der Diagnostik ist. Ja? Also da steht ja, man hat ja auch nicht eine Angststörung ausgelöst durch so und so, sondern das ist dann einfach eine Angststörung in der Regel. Und meistens ist es eben multifaktoriell. Ne? Also wir haben ja schon öfter über, was sind eigentlich psychische Erkrankungen, gesprochen, und das ist bei jeder Erkrankung so, dass es genetische Prädispositionen gibt, also Risiken, dann gibt es die Epigenetik, also nochmal, was lässt eigentlich welche Gene wie sehr zum Vorschein kommen, dann gibt es die Soziologie, die Erziehung und so weiter, und dann gibt es den Stressfaktor obendrauf, der oft dann irgendwie das was zum Überlaufen bringt, und es ist immer multifaktoriell, und ich verstehe nicht ganz, wenn ich jetzt ehrlich bin, warum das bei der Depression so wichtig ist, dass man da sagt, ah ja, übrigens, aber es kam nicht aus mir selber oder nicht aus der Familie oder so, sondern der Auslöser lag im Beruf, weil aus meiner Sicht kann das für ganz viele Erkrankungen auch gelten.
Du meinst, ne? Also im Burnout, warum das da jetzt auf einmal wichtig ist,
ja, genau.
Depression und gesagt, genau. Wobei allen anderen wird es halt eher, ne, so wie es erscheint in dem Moment, nur die Symptome beschrieben. Genau. Und da wird auf einmal die Geschichte. Ich finde, dass die Ursache und die Definition der Ursache auf einmal so zentral ist, das ist eigentlich, ja, auf jeden Fall ungewöhnlich. Ne? Und bei anderen Diagnosen, genau, wird das einfach nicht so zentral gerückt.
Ja, aber sonst lass uns doch nochmal, wenn du da die Stadien gerade hast, nochmal beschreiben. Was meinen denn Forschung und Praxis mit einem Burnout in der Regel? Das ist ja wahrscheinlich hilfreich, das nochmal zu umreißen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, wie fühlt sich das denn an?
Genau. Also der Begriff Burnout, der wurde halt eben von dem, das ist ein deutsch-amerikanischer Psychoanalytiker, Herbert Freudenberger, schon in den 70er Jahren geprägt. Steht hier in meinem schlauen Buch, 1974. Und ich habe das jetzt auch so vor mir liegen, weil der so eine Art Verlaufsmodell in 12 Stadien beschrieben hat. Und das ist natürlich jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Es müssen nicht alle Stadien genauso in der Reihenfolge durchlaufen werden. Aber ich glaube schon, dass das ganz hilfreich sein kann, sich darin vielleicht wiederzuerkennen, wenn man bei sich selber vielleicht so die eigenen oder anderen veränderten Reaktionen oder Züge so, dass es da so beschreibt, man es dann vielleicht erkennen kann. Also Stadium 1, beweisen. Das Verhalten ist geprägt von Begeisterung und hohem Einsatz. Da sieht man so, ist eigentlich, ne, da würde jetzt ja noch keiner irgendein Problem erstmal vermuten, sondern das eigentlich ja eher dazu applaudieren. Aber eben hohe persönliche Erwartungen verstärken den Leistungszwang und dann kommt es dann halt so. Also dass die neben der Motivation und der Einsatzbereitschaft auch direkt so ein Anspruch sozusagen oder fast eben auch schon so ein Druck da entsteht. Eigene Grenzen werden nur noch vermindert wahrgenommen. Im Stadium 2 wird dann der Einsatz noch verstärkt. Dann beginnt es schon, dass das Delegieren von Arbeit schwerer fällt und auch als bedrohlich empfunden wird. Das ist so die eigene Unersetzbarkeit sozusagen immer mehr so in den Vordergrund rückt. Also dass es eigentlich keiner so gut machen kann wie man selber. Und andere im Prinzip nicht in der Lage sind, das genauso gut oder korrekt zu machen. Im Stadium 3 werden dann die eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Also die Arbeit ist gedanklich halt immer im Vordergrund. Die eigenen Bedürfnisse, so wie Freizeit, Familie, Freunde, das wird eher vernachlässigt, fällt so ein bisschen hinten rüber. Und die Freunde und Familie werden auch eher dazu angehalten, das dann auch so zu verstehen, weil es ist ja jetzt nun mal auch irgendwie alles so viel. Und in typischer Weise wird es dann auch in der Zeit auch so als vorübergehend verstanden und toleriert. Im Stadium 4 Konflikte und Fehler verdrängen. Da passieren also die ersten Fehler, so Unpünktlichkeit, so Flüchtigkeitsfehler, vergisst Termine oder kommt mit was durcheinander. Es treten auch die ersten körperlichen Symptome auf, so das könnten Schlafstörungen sein oder auch irgendwie eine Kopfschmerzen. Was auch immer es gibt. Ich glaube, da wurden mal 130 verschiedene Symptome benannt, die alle im Zusammenhang mit Burnout irgendwie benannt wurden. Genau. Und dann im Stadium 5, da geht es darum, Werte umzudeuten. Also hier steht, ich lese es nochmal vor, es ist eine emotionale Abstumpfung zu beobachten. Soziale Verpflichtungen sind nur noch belastend. Was früher wichtig war, wird der Situation entsprechend umgedeutet. Das hat so ein bisschen was von einem Süchtigen eigentlich. So, ne? Also wenn man eigentlich das weiß, dass man es nicht mehr so richtig den anderen sozialen Anforderungen nicht mehr so gerecht werden kann und es für sich umdeutet als, das ist auch nicht mehr wichtig oder das, ne, das möchte ich auch eigentlich nicht. Genau. Bevor ich das jetzt so runterratte, so, hast du so bis hierhin irgendwie so Gedanken dazu oder?
Ja, ich musste gerade bei dem Delegieren denken, dass das wahrscheinlich oft auch gar nicht so bewusst so ein Gefühl von ich bin nicht ersetzbar ist, sondern durch dieses Getriebensein, also für das Abgeben braucht man ja oft einen Moment der Ruhe. Also man hat das Gefühl, um es jemandem abgeben zu können, muss ich es ja entweder gut aufbereiten oder gut erklären oder ne, braucht so ein bisschen einen Moment der Geduld. Und ich glaube, durch dieses Getriebensein entsteht so das Gefühl von, also ich kann ja gerade, ich weiß es nicht, so als würde man als würde man ein einstudiertes, gefährliches Messerspektakel aufführen und jemand sagt, kann ich helfen? Ne? Kann ich auch mal ein Messer werfen? Und man sagt so, nein, auf gar keinen Fall, ja, auf gar keinen Fall.
Jonglier ist da gerade mit so, den großen Klingen.
Also, das, so, ja. Also so ist es vielleicht dann, also nicht nur so ein, das muss nicht unbedingt heißen, dass man es niemandem anderen zutraut, aber so dieses unter Druck den Moment finden, um zu sortieren und abzugeben, scheint oft nicht möglich. Da gibt es ja auch dieses Bild, ich weiß gar nicht, ob wir das nicht schon mal hatten, ich mag das ganz gerne, ja. Also, dass jemand mit so einer stumpfen Axt versucht, Holz zu hacken und wird gefragt, was machen Sie denn da? Ja, ich muss das Holz fertig kriegen, ne? Bis heute Abend um 8, das ist ganz dringend und so. Ja, aber die Axt ist doch stumpf, ne? Warum holen Sie sich keine neue? Ja, dazu habe ich keine Zeit. Also, dass man unter Umständen selbst, also dass oft es ja durchaus auch so ist, dass Menschen wissen, dass es gut wäre, wenn sie jetzt was abgeben oder wenn sie Nein sagen. Also nicht immer eine Allmachtsfantasie, aber durch dieses Gefühl von, ich bin gerade so, ich renne gerade so durch den Raum, ich kann gerade gefühlt nicht stehen bleiben und meine Tasche nochmal umpacken, sonst verpasse ich den Zug. Also ich glaube, das ist so ein typisches Gefühl.
Ja, und dieser Teufelskreis, finde ich, da steckt dann auch so die Dynamik dahinter, dass es ja irgendwo der Druck in dem Moment eher noch zu steigen scheint, wie du das auch so beschreibst, würde man da jetzt erstmal ein bisschen verlangsamen. Aber um es zu verändern, müsste man erstmal verlangsamen. Und das ist, wie es irgendwie so typischerweise halt ja auch bei so dysfunktionalen Bewältigungsstrategien so ist, dann erstmal so weiterzumachen, auch wenn ich weiß, dass das eigentlich nicht gut für mich ist, für den Moment entlastet es aber. Also wenn ich jetzt gestresst bin oder ich bin unter Druck und ich arbeite nochmal eben die eine Sache doch noch weg, habe ich in dem Moment erstmal so ein kleines Entlastungsgefühl, auch wenn es eigentlich mehr vom Gleichen ist. Also auch wenn ich eigentlich mich damit mehr immer weiter da so reinschraube in meine eigene Überforderung und Kraftlosigkeit. Ja. Aber für den Moment fühlt sich das erstmal besser an, wie das auch, ja.
Und das ist ja aber auch bei vielen psychischen Erkrankungen ähnlich, ne? Wenn man jetzt an so Zwänge denkt, irgendwie den Herz zu kontrollieren, für den Moment bringt das eine Erleichterung. Ich habe nochmal nachgeguckt, ne? Aber unter Umständen führt das dazu, dass ich beim nächsten Mal mich noch schlechter fühle, wenn ich nicht nachgeguckt habe, also vielleicht zweimal. Und dann lässt die Spannung nach und. Aber irgendwie nimmt die Spannung dann noch mehr zu, wenn ich beim nächsten Mal gar nicht geguckt habe und das erst im Bus feststelle. Und so ist das, glaube ich, da auch das. Und das Fatale ist, ja, dass in dem Fall beim Burnout, vielleicht ist das noch das Besondere daran, dass es ja auch noch die Kategorie Arbeitsumfeld gibt. Da können wir auch nachher nochmal drüber sprechen, weil es ist ja in der Tat relevant, wie das heutige Arbeitsumfeld ist, typischerweise in vielen Bereichen. Und es ist ja nicht ohne Grund so, dass Burnout gerade so eine häufige Diagnose oder so ein häufiges Wort ist, ne? Das hat ja nicht nur mit dem Individuum zu tun. Also absolut. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen. Mhm. Nur weil wir sagen, der Grund ist eigentlich irritierend, dass der Grund in der Diagnose ist, heißt ja nicht, dass der Grund an sich irrelevant ist und immer nur das Individuum schuld ist. Das können wir gleich nochmal genauer besprechen. Aber was ich sagen wollte, auf der Arbeit ist ja das Fatale, dass dadurch man ja auch zumindest am Anfang, wenn man noch einigermaßen schlafen kann und noch einigermaßen konzentriert ist, dadurch die Leistungsfähigkeit ja auch erstmal steigert. Also, dass man mehr schafft, als wenn man nur 40 Stunden auf die Minute genau arbeiten würde. Ne? Und wenn man das Wochenende in Ruhe dran sitzt, hat man eine schöne Präsentation gebaut, die man andersrum sonst gar nicht geschafft hätte und die andere vielleicht auch nicht schaffen. Und dann kriegt man da besonderes Aufsehen und wird dadurch vielleicht befördert und so weiter. Und wo hört es dann, also auf welchem Punkt sagt man, naja, eigentlich habe ich ein bisschen beschissen, ja, weil ich habe sozusagen ja doppelt gearbeitet. Also ist ja kein Bescheißen, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also man baut ja ein anderes Bild auch von der eigenen Leistungsfähigkeit auf, was es immer noch schwieriger macht zu sagen, ich mache hier mal eine Pause und hole mir eine vernünftige Axt. Wobei auch Axt
weil das ist sehr breit, dann,
sehr brachial, ne? Ist. Ja, genau.
Dann wäre das Gefälle so groß, also sozusagen wirklich auf das Leistungsniveau sozusagen sich zu beschränken, wo man von vornherein eigentlich versucht hatte, ein anderes Bild auch vielleicht auch nur vor sich selber so zu vermitteln. Und das hat ja auch wieder was mit Selbstvertrauen auch zu tun, dann zu sagen, so viel, wie ich jetzt gerade kann, in einem Bereich, in dem ich mich wohlfühle und wo ich das Gefühl habe, eben nicht dran leer zu laufen, das ist in Ordnung. Denn da kann ganz schnell, wenn es da eine Unsicherheit gibt, dass andere vielleicht besser sind und wenn alle sozusagen in einem Umfeld sind, wo alle mehr leisten oder alle sich eher so ein bisschen mehr verausgaben, dass auch wieder Normalität ist, das ja auch schnell dazu führen kann, dass man selber sich so als defizitär einstuft. Wenn ich sage, naja, ich habe vielleicht so ein kleiner persönlicher Einblick. Ich habe mich irgendwann entschieden, nicht mehr als 4 Klienten- oder Patiententermine am Tag zu machen. Einfach, weil das was damit zu tun hat, so für meinen Anspruch so an Qualität und auch wirklich so in die Geschichten so einsteigen, habe ich gemerkt, das ist dann auch so ein bisschen meine Grenze. Und jetzt habe ich jetzt kürzlich mich nochmal mit einem Kollegen mit Kassensitz unterhalten und der macht 30 Patienten in der Woche. Und dann denke ich mir, so müsste ich das dann jetzt auch können, sozusagen. Und das ist halt dann auch wichtig, finde ich, da für sich selber eine klare Haltung zu haben. Das ist egal, vielleicht kann der das auch ganz toll mit 30. Oder ich will das gar nicht in Frage stellen. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, wo ist es für einen selber stimmig? Und wo ist es selber, ja, also da gibt es kein so leistungsfähig oder mit so viel Energie, muss man dann immer am Start sein, sondern es geht, glaube ich, immer um die ganz individuelle Verantwortung. Und das kann ja auch schwanken und das kann sich auch entwickeln. Also zum Beispiel jetzt auch gerade in so Zeiten der Pandemie ist, finde ich, wo wir so viel Ausgleich beraubt wurden oder ne, auf Bewältigungsstrategien verzichten mussten, das auch einzukalkulieren, dass dann vielleicht auch einfach weniger geht. Das ist nicht leicht. Ne? Also ich wollte an der Stelle auch sagen, dass ich auch merke, das ist auch wieder ein Kraftaufwand sozusagen, ne, dieses dafür sich so zu stehen. Aber einfach nochmal wichtig zu betonen, dass es da einfach kein Maß gibt, was für alle gleich ist. So. Ja.
Das stimmt. Und ich dachte gerade, das ist vielleicht auch nochmal ein spannender Unterschied zwischen selbstständig sein und angestellt sein. Also du in der Selbstständigkeit gibt es ja etwas weniger Schutz. Ne? Wenn man Glück hat, hat man Menschen, die ungefähr das Gleiche machen und einen auch bestärken können oder gute Freunde, die irgendwas gut halten können mit einem zusammen. Es gibt natürlich jetzt nicht, du kannst dann keine Überlastungsanzeige irgendwo stellen oder dir sagt jemand, jetzt ist aber mal Stopp, ich gebe das ab an die Kollegin. Mhm. Der Vorteil ist aber natürlich auch, dass nicht noch so ein Leistungssystem drumherum aufgebaut wird. Ne? Die allermeisten Firmen optimieren ja hin zu Performance Management, 360-Grad-Feedback, Einstufung von Leistungsniveaus, wie viel Prozent der Rolle erfüllt man gerade und erst wenn man da deutlich drüber geht, ja, wenn man bei 120% ist, wird man befördert und das geht irgendwie, ne? Man sieht immer, wann andere befördert werden und also dann ist das ja unter Umständen auch so ein, da würde das ja befeuert werden, ne? Dann würdest du ja vielleicht auch sagen, wenn du jetzt eine nicht ganz so gesunde Beziehung zu deiner Führungskraft hättest, würde die vielleicht auch sagen, ja, aber so ist das halt in dem Job, ne? Also ja, das ist eine hohe Belastung, dann bist du vielleicht für den Job nicht gemacht oder dann brauchst du vielleicht ein dickeres Fell oder irgendwie so nach dem Motto, musst du effizienter werden. Also wenn man, deswegen ist natürlich wie jede psychische Erkrankung, aber gerade beim Burnout natürlich dieses System auch super wichtig drumherum.
Und das ist halt auch eine Kritik irgendwie eben an dem ICD-11, also wo es jetzt sozusagen klarer definiert wird, also nicht mehr, warte mal, ich suche den Wortlaut mal eben, damit wir das hier auch einmal ordentlich haben. Genau, also es war zuvor Z73, also gar keine F-Diagnose, die F sind eben die psychischen, sondern eben die ergänzenden Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensgestaltung. Also sehr, sehr allgemein. Und jetzt ist es eben Schwierigkeiten bei der, ich glaube, das war sowas wie Stressbewältigung im Arbeitskontext.
Ja, Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet werden kann.
So, und da das suggeriert, dass es sozusagen Bewältigung des Stresses durch das Individuum nicht richtig bewältigt wurde. Dass also quasi die Menge an Stress eigentlich durchaus angemessen ist. Und das lässt halt keinen Raum an der Stelle, dass eben auch das System einfach ein permanent eher überforderndes sein kann oder wo eben ne, so eine innere Balance vielleicht auch verunmöglicht wird. Und zweite Kritik, die auch wirklich, und da kommen wir dann vielleicht auch eher so ein bisschen auch so auf so eine gesellschaftlich-politische Ebene, ist auch wirklich nur auf, in berufliche Situationen im Sinne von Erwerbsarbeit gemünzt ist. Und dabei wissen wir ja auch, dass es auch durchaus, wenn es um Pflege von Angehörigen geht oder einfach wenn wir in der Care-Arbeit zu Hause sozusagen überlastet sind, dass ja genau die gleichen Phänomene kommen können. Also, oder du kannst auch im Ehrenamt dich verausgaben in Richtung Burnout. Und das wird aber explizit da jetzt sozusagen nicht aufgeführt, sondern es wird...
Da steht am Arbeitsplatz, ne? Und das ist
richtig,
auf eine bestimmte Art und Weise
Produktiv. Genau. So, soll ich nochmal weitermachen?
Ja, gerne.
Mit den Stadien. So, wo waren wir denn hier? Waren wir schon bei Stadium 6 auftretende Probleme verleugnen?
Ja, das ist ein bisschen wie bei der Sucht, ne?
Ja, das war nicht, Werte wurden umgedeutet, und dann bei dem 6, das ähnelt sich so ein bisschen tatsächlich, aber hier werden eben eigene und fremde Bedürfnisse werden gewohnheitsmäßig verleugnet und eben Beginn von sozialem Rückzug und dann die Reaktionen auf normale Anforderungen fallen zynisch und aggressiv aus. Das finde ich, kennt man ja vielleicht schon auch in so Überlastungsüberforderungssituationen, so eine typische Reaktion bei dem Gefühl, da ja nicht raus zu dürfen, dann eher so bitter zu werden oder eben so oder so zynisch, ne? Wenn es eh keinen Ausweg gibt, so wenn das dann einfach eben so ist, ich weiß nicht, habe ich mich da jetzt so klar ausgedrückt, aber das ist halt ein bisschen was von, ich will jetzt nicht Opferrolle sagen, weil Opferrolle ist so, klingt so bewertend, aber so den ungerechten Zwängen unterworfen. Und ja, das dann eher mit Zynismus sozusagen, also ne, versuchen das als Abwehrreaktion sozusagen begegnen.
Kennt man vielleicht auch, wenn ich das jetzt einmal werfen darf, aus gestressten Teams, ne, wo man vielleicht, wenn es gut läuft, miteinander wenigstens drüber redet, dass alle gestresst sind, das ist ja schon mal viel wert, dann weiß man, damit ist man nicht alleine, aber dann ist das schnell so, ja klar, machen wir das auch noch, das macht ja ne, sozusagen, klar habe ich da noch Zeit für, ich habe so viel Energie übrig, also eher mit so einer Ironie oder einem schwarzen Humor, weil man irgendwie sonst sich nicht zu retten weiß, aber auch das Aggressive, das vielleicht dann an anderen auszulassen, das ist vielleicht auch oft ein Grund für so eine Stressweitergabe in Hierarchien. Also dieses Hacken nach unten, dass andere alles schuld sind oder so, das ist ja am Ende auch eine psychische Notrettung. Ne? Ich weiß nicht, wohin mit mir, und dann beiß ich halt, wenn ich in die Ecke gedrängt werde.
Und vielleicht auch so ein bisschen, auf meine Grenzen achtet auch keiner, warum soll es den anderen besser gehen? Also so ein bisschen, also das auch so weiter zu reichen, die Überlastung, ne? Selber von sich die Überlastung einfach so als gegeben hinzunehmen, aber auch die genauso von anderen so zu fordern. Genau. Also, ich mache mal weiter. Stadium 7, sozialer Rückzug steht drüber, aber eigentlich, was das so meint als Stadium, ist schon, dass nochmal die Verhaltensänderung oder auch vielleicht auch die Stimmung nochmal deutlich anders wird. Bei der Arbeit ist das so der Moment, wo jetzt nur noch Dienst nach Vorschrift gemacht wird. Wie gesagt, ansonsten eben, was das eher so ein bisschen depressiv vielleicht auch anmutet, weil eben Hoffnungslosigkeit, Orientierungslosigkeit und eben diese typische Entfremdung, die eben bei Burnout oft beschrieben wird, so Einzug hält oder so mehr im Vordergrund ist. Und eben auch typischerweise eher so Ersatzbefriedigungen gesucht werden. Ich denke mal, dass die damit auch eher wahrscheinlich ne, so suchttypische Dinge meinen. Auf jeden Fall wird auch der Leistungsabfall an der Stelle dann auch selbst bemerkt, wo vielleicht vorher eher noch so ein bisschen gegen angekämpft wird. Und die Krise ist deutlich erkennbar in Stadium 7.
Das ist das Endstadium?
Nee, wir sind erst bei in der Mitte. Es geht noch bis 12.
Wow,
ich mach mal weiter. Stadium 8, offensichtliche Verhaltensänderung, also die dann eben auch deutlich werden, auch also an der Arbeit wird dann nichtsdestotrotz mit Besessenheit festgehalten, obwohl eben Partner, Freunde und so weiter, dass also die Probleme, die sich daraus ergeben, eben nicht mehr zu verleugnen sind, auch die Rückmeldungen kommen. Und hier steht nochmal, Partner und Freunde, wenn vorhanden, wenden sich durch Schuldzuweisung enttäuscht und zunehmend ab. Also die Probleme werden eben auch im Umfeld gravierender.
Da darf ich noch mal kurz was einwerfen, was mich gerade, wenn ich so an die Verläufe denke, die ich kenne, gibt es manchmal diese Entfremdung, vielleicht so das Gefühl, fremd im eigenen Unternehmen zu sein oder sonntags Bauchschmerzen zu haben, wenn man sich gar nicht vorstellen kann, da so reinzufinden, ne? Um da mitschwimmen zu können, muss ich mich so verausgaben, also versuche ich nur so halb irgendwie mich zu identifizieren und sehe das irgendwie, versuche das nur als so eine Sache zu sehen. Das ist so ein Weg, aber ich habe gerade so gedacht, ich weiß gar nicht, ob das immer auf jeden zutrifft. Ich kenne auch Verläufe, wo gefühlt auf dem Zenit so ein absoluter Zusammenbruch kommt, ne? So ich so plötzlich weiß ich nicht mehr, wo oben und unten ist. Aber das wollte ich nur kurz einwerfen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch unterschiedlich ist, ob diese Phase von Entfremdung so deutlich spürbar ist.
Ja, absolut. Und das ist, aber ich glaube, also das steht hier zumindest auch, dass das eben nicht den Anspruch hat, dass eben alle Stadien genauso wie in dem aufgeführten Modell durchlaufen werden müssen und dass das zum Teil eben auch weniger oder eben anders oder nur in manchen Phasen. Aber wir sehen also im Prinzip ja aber schon so eine Art Steigerung von wie der innere Konflikt auch im Außen immer weiter problematisch wird und dann auch wieder im Inneren auch wieder zu, ne, sich der Leidensdruck einfach nochmal verändert und dann eben auch so das Selbstgefühl sich dann da auch nochmal so ändert. So, da geht es hier nämlich auch weiter in Stadium 9, Verlust eines Gefühls für die eigene Persönlichkeit. Ein Gefühl für ein eigenes Leben mit eigener Wertschätzung und Wertschätzung anderer verschwindet. Eigentlich besteht Arbeitsunfähigkeit, Hilfe von außen ist spätestens jetzt dringend angezeigt, steht hier. Naja, ich glaube, die Hilfe von außen wäre auch schon früher dringend angezeigt. Können wir ja auch nachher nochmal vielleicht so ein paar Punkte zur Prophylaxe sagen. Aber Arbeitsunfähigkeit ist wahrscheinlich dann hier auch nochmal das Stichwort. Stadium 10, innere Leere, Gefühl von Sinnlosigkeit und Leere breiten sich aus. Müdigkeit, trotz Schlaf wird chronisch. Also das mutet an der Stelle auf jeden Fall auch so eher eben so depressiv halt an und eben auch in dem, dass es nicht mehr davon abhängig ist, was im Außen passiert. Also man sagt ja auch so, dass es nicht hilft bei einer Depression, sagen ja, mach mal Urlaub oder so, ne? Oder reduziere mal die Arbeitsbelastung. In diesem Buch, woraus ich das jetzt hier auch unter anderem habe, das heißt Kompass Burnout, das ist von dem Theo Janet, das ist ein ganz netter Kollege und der beschreibt das darin auch so ganz schön bildhaft, dass also ein Buch eher für Patienten oder für Betroffene und Angehörige, dass das so ein bisschen ist, dass unter dieser starken, langanhaltenden Kompression sozusagen, er hat das ein nettes Bild, dass die Seele so lange komprimiert wird, dass die sich dann auch irgendwann nicht mehr ausdehnen kann, wieder auch wenn der Druck nachlässt. Und das ist ja, das passt da so ganz zu, weil Resilienz ist ja im Prinzip, also die Widerstandskraft, die definiert sich ja auch eher gerade dazu, dass durch diese Elastizität, ne, dass ich dann halt auch quasi Belastung auch wieder abfedern kann und darauf sozusagen so flexibel reagieren kann. Und das ist dann eben nicht mehr gegeben. So, im Stadium 11, ich mache nochmal schnell weiter, sind ja nur noch zwei, schwere Depression, völliger Lust und also führt zu völliger Lust und Antriebslosigkeit und eben existenzielle Zweifel. Und im Stadium 12 ist dann die völlige Erschöpfung. Und da wird jetzt erst so Burnout genannt, also dass es da halt quasi komplett ausgebrannt ist. Totale körperliche und seelische Erschöpfung dominieren, scheinbar ohne Veränderungsmöglichkeit. Und es kommt so, sogar zu suizidalen Gedanken und Handlungen. Also so, um auch vielleicht auch nochmal, ja, an der Stelle vielleicht auch nochmal deutlicher zu machen, dass das auch nicht eben nur ist, ja, ich habe eine Zeit der höheren Arbeitsbelastung und bin deswegen jetzt irgendwie grantig oder irgendwie, ne, ist mein Leben gerade nicht so schön, sondern eben auch die, das Gravierende oder auch so die Schwere der Problematik, die das so leiten kann, auch nochmal so vor Augen zu führen. So, das waren hier die 12 Stadien.
Also es gibt auch Leute, die das genau so beschreiben. Also vielleicht liegt es ja auch daran, wann jemand aussteigt aus den Stadien, was sollte dann als Burnout beschreiben. Aber dieses am Ende sozusagen war ich plötzlich in einer Klinik und wusste nicht mehr, wie ich mir die Zähne putze sozusagen. Ne? Und war sozusagen wie ausgeschaltet und ging eigentlich gar nichts mehr. Habe ich einige sehr eindrückliche Beschreibungen gehört. Nun muss man dazu sagen, das ist eine Beschreibung, die können ja Menschen mit einer Depression, die jetzt von sich aus nicht sagen, ich habe einen Burnout, auch genauso beschreiben. Aber das hatten wir ja vorhin schon mal, das Thema, ne? Dass jetzt auch psychotherapeutisch das oft gar keinen großen Unterschied macht. Also in der Herangehensweise, man würde immer versuchen, Familiengeschichte zu verstehen, Umfeld zu verstehen, Arbeit zu verstehen. Also auch wenn jemand sagt, ich habe eine Depression, würde man ja die Arbeit verstehen wollen. Wenn jemand sagt, ich habe einen Burnout, möchte man das private Umfeld verstehen. Also das ist oft fachlich, macht das keinen riesen Unterschied, aber für ist, glaube ich, für die Betroffenen macht es einen Unterschied und in der gesellschaftlichen, im gesellschaftlichen Diskurs.
Vielleicht macht das einen kleinen Unterschied so an der Stelle, je nach Stadium eben da nochmal so dieses zentrale Motiv der Leistungsfähigkeit oder dieser Fixierung auf Leistung im Beruf, das eben eher ein bisschen problematischer auch zu sehen. Also das ist, wenn wir diesen Weg und diesen Verlauf, den das nehmen kann, kennen, dass du vielleicht auch jemanden, der eben auch so die ersten Symptome, depressiven Symptome zwar auch zeigt, und vielleicht auch eher, das ist bei Depressionen, aber kann das auch so sein, dass auch so Somatisches erstmal im Vordergrund steht, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder eben gesteigerter Appetit, Appetitminderung, Schlafstörung und so weiter. Und dass man dann vielleicht sehen kann, okay, jemand, der trotzdem so leistungsbereit und fast sogar auch fixiert wirkt, dass dann nicht sozusagen das fehlgedeutet wird, als der kann ja nicht depressiv sein, weil so zentral bei der Depression für jetzt die nicht Kollegen sozusagen nochmal ganz kurz sind, also so drei, gibt es so drei Kernsymptome, wovon zwei zutreffen müssen und eins davon ist eben der verminderte Antrieb, dann eben noch die depressive Stimmung und Verlust von Interesse und Freude und also zwei von denen müssen sozusagen da sein, um als Depression so diagnostiziert zu werden und dann gibt es noch sehr viele Zusatzsymptome, wo eben, also Schuldgefühle, pessimistische Zukunftsaussichten, aber eben auch so eben das Somatische, was ich gerade so genannt habe, Schlafstörung, Appetitminderung, suizidale Gedanken und so weiter. Und davon müssen dann auch eben bei einer leichten depressiven Episode mindestens zwei dann eben noch vorhanden sein. Aber wie gesagt, dass in den Köpfen eher eben auch so dieses Rückzug, ein bisschen geminderter Antrieb eher im Kopf ist und von da ist es dann vielleicht ganz gut, eben diesen speziellen Weg hin zu dem, was sich dann nachher letztlich auch der Depression, also damit so überlappt, doch eben so anders aussehen kann. Aber das hast du ja vorhin auch schon beschrieben, dass das bei einer agitierten Depression eben auch sich auch dann eher vielleicht reizbar, getrieben, aber auch vielleicht die agitierte Depression vielleicht auch eher mit so einer typischen Unruhe, ne? nicht richtig sitzen, nicht richtig stehen, nicht richtig konzentrieren können. Und beim Burnout am Anfang ja zumindest subjektiv, wenn man den Menschen fragen würde, der jetzt sagen würde, ich bin total produktiv, unersetzlich und ich bin der Einzige, der dieses, wie hast du das so schön gesagt, mit den Messern, der die Messer hier so jonglieren kann. So, ne? Das ist dann vielleicht so da nochmal so ein bisschen Unterschied.
Ja, und was vielleicht, also was, wenn mir jemand sagen würde, ich habe einen Burnout, dann, wie du gerade auch gesagt hast, dann würde ich auf jeden Fall der Fährte Leistung, Selbstwert, Selbstbild, Identität und so nachgehen. Auch das macht bei anderen depressiven Erkrankungen auch Sinn. Aber in der Tiefenpsychologie sagt man ja auch, dass bestimmten Erkrankungen so bestimmte Grundkonflikte zugrunde liegen. Und zwei typische Grundkonflikte der Depressionen sind entweder Selbstwert, das merkt man an vielen Punkten, ne? Also sich nicht mehr rauszutrauen unter Menschen, ich störe dann eher, ne? Also mich will ja eh keiner haben oder die auch ein Selbstmord, sagt man, ist eine Selbstwertrettung, sozusagen noch schlimmer wäre gewesen, weiter auf der Welt zu sein, weil es so peinlich war oder weil man, ne, so Schuldgefühle hat oder so. Es ist, geht viel um Selbstwert, Selbstwertnotrettung, Selbstwert geht in den Keller. Beim Burnout ist das natürlich auch ein wichtiger Fokus, weil je mehr die Arbeit sich so in das Leben ausdehnt, desto mehr ist ja auch die Frage, wer bin ich denn sonst? Also und natürlich kriegt man viel auch ganz positive Rückmeldungen. Wir haben jetzt eben über die negativen Rückmeldungen vielleicht von Freunden gesprochen, aber es gibt ja auch Anerkennung, dass Leute stolz sind auf die Karriere, die man macht und innerhalb des Unternehmens, ich spreche jetzt in meinem Fall von Unternehmen, weil das natürlich gerade die Brille ist, die ich aufhabe, aber natürlich Selbstständigkeit, Care-Arbeit und so weiter, alles ganz genauso, aber da kann das ja auch ganz viel positives Feedback geben, weil man so tolle Dinge auf die Beine stellt und das ist dann irgendwie so die Bubble und ich fand das jetzt gerade auch in der Corona-Pandemie noch mal gefährlicher, weil das Außen, wo man sich sonst noch so mit definieren kann, mit bestimmten Hobbys, mit vielleicht auch mal was Ausgelassenes tun, mit Freunden, was einen auf ganz andere Gedanken bringt, so weggeschnitten war. Und dann gab es diese Parallelwelt, ein bisschen wie beim Gaming, ne? Warum Leute ja auch abhängig von Computerspielen werden können. Es ist ja manchmal auch die Parallelidentifikation mit etwas. Und da, also auch da ging es mir jetzt persönlich so, wenn ich an die Homeoffice-Zeit denke, das war wirklich wie so zwei Welten. Ne? Dann irgendwann geht dieser Laptop aus und da hatte man irgendwie mit ganz vielen Leuten zu tun und war auf großen Events und war, was weiß ich, Speakerin und auf einer Bühne vermeintlich und dann geht der Laptop aus und dann ist nichts mehr los. Ja? Lockdown in Neukölln, Wohnung ist dunkel, kein Tageslicht, Winter, ne? Kontaktbeschränkungen. Also da war ja fast schon die Arbeit das Aufregendste, was es so gab. Also es war ja auch, finde ich, noch zusätzlich gefährlich, zu dem, dass ein Burnout immer schon auch ein mögliches Risiko war.
Also das ist auf jeden Fall von genau den Umgebungsfaktoren, die das absolut begünstigen. Wir haben ja in der Folge 4 auch, also so ein bisschen die schematherapeutische Sicht irgendwie auch so eine Dynamik besprochen. Und Schematherapie hat auch viele tiefenpsychologisch-psychodynamischen Sichtweisen so in die Verhaltenstherapie ja so integriert. Also wer da nochmal nachhören möchte, die Folge heißt Leistungsdruck, Überstunden und die Macht der inneren Kritiker, die im Prinzip so die innere Dynamik, die das eben so einleiten kann, warum das auch attraktiv ist erstmal zur Bewältigung auch vielleicht von schwierigen Gefühlen. Und das, was du ja eigentlich sagst, ist und das Grundproblem der Pandemie, was auch oder ein großes Problem, was die Pandemie auch mit der Psyche macht, dass die uns so viele andere Bewältigungsstrategien einfach weggenommen hat. Da ist einfach sonst auch nichts mehr. Die dysfunktionalen, aber auch die funktionalen. Ne? Also das Treffen, irgendwo hingehen, Sport machen und allein auch so neurophysiologisch ist es ja auch total wichtig, einfach auch mal sich in einem anderen Zusammenhang, an einem anderen Ort zu erleben, also wirklich auch mal rauszunehmen. Und das war ja unheimlich schwierig und von daher, ja, denke ich auch, dass das dann ganz schnell irgendwie so ein Selbstläufer sozusagen wird, der sich selber immer mehr steigert einfach. Es gibt dann nur die Bewältigung und man wird immer mehr so reingezogen dann. Also wenn es eh sozusagen schon eine Neigung oder so ein kleines Einfallstor sozusagen für diese Art von ja, Trigger-Bewältigungsreaktion, Teufelskreis sozusagen gibt. Und deswegen denke ich auch, dass das umso relevanter wird und finde an der Stelle aber auch nochmal wichtig eben zu betonen, auch wenn wir auch so gucken, wie kann das jeder bei sich selber vielleicht auch erkennen, vielleicht auch versuchen gegenzusteuern, aber eben auch zu schauen, dass es eben auch gesellschaftlich wirklich eine Verantwortung gibt, diese Faktoren anzuerkennen und dass es eben nicht nur in der Persönlichkeitsstruktur und der Vergangenheit und der Geschichte des Einzelnen liegt, sondern dass es eben einfach gesellschaftliche Zustände und Gegebenheiten oder eben auch Gegebenheiten in ganz speziell in irgendwelchen Unternehmen gibt, die dazu führen. Also es ist ja auch nicht umsonst, es gab doch dieses typische Beispiel, ich weiß gar nicht, war das jetzt bei Apple oder so, wo es irgendwie so Fertigungen in China gab, wo die Selbstmordraten so enorm hoch waren oder so, die dann da so ganz abgeschottet gelebt haben und so. Also einfach nur mal so als Bild dafür, dass das wirklich auch dann zynisch wäre zu sagen, das liegt jetzt so im Einzelnen und wie dass man dann vielleicht so sich dann innerlich nicht so gut ausbalanciert oder so, wenn es dann darum geht, in solche emotionalen und oder so psychischen Zustände so zu kommen.
Ja, ich würde da gerne, das ist ein Passionsthema von mir, wenn ich darf, noch zwei Lanzen brechen.
Bitte.
Also einmal eine Lanze für was Freunde füreinander tun können oder Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, dass wir dringend viel, viel ehrlicher miteinander sprechen müssen, Menschen finden müssen, mit denen wir ehrlich sprechen können. Also, um mal so ein Beispiel zu nennen, in einer anstrengenden Phase, wo alles irgendwie zu viel ist, kann ja, das hattest du vorhin in den Stadien auch mal kurz erwähnt, können ja auch Kleinigkeiten zu viel werden, ne? Dass man so das Gefühl hat, jetzt mich mit meinem Leben überfordert, jetzt nicht auch noch die Spülmaschine ausräumen, ne? Oder also wenn ich ein Beispiel nehme, was schon ein bisschen länger her ist, ich erinnere mich kurz vor meiner Diplomprüfung, ich habe in Münster Psychologie studiert und in Münster ist das Fahrrad total wichtig und einen Tag vor der Diplomprüfung und ich war echt ordentlich unter Strom, ist der Reifen geplatzt oder so und ich fand das furchtbar, ich war richtig verzweifelt, ich stand weinend auf dieser Kreuzung. Und das, normalerweise würde ich nicht weinen, weil mein Reifen kaputt geht. Ne? Aber es war in dem Fall sozusagen wirklich die absolute Überforderung, weil der Pegel so hoch war. Wenn man sich über sowas nicht mit anderen austauscht, kriegt man nicht mit, dass es anderen Menschen auch oft so geht. Ne? Ich glaube auch, wenn wir uns gegenseitig besuchen, die meisten Menschen räumen vorher auf. Also denkt man, alle Menschen haben immer aufgeräumte Wohnungen. Es gibt auch sicherlich Leute, die automatisch alles wegräumen, aber ich glaube, ein Großteil glaubt nicht, dass andere Leute auch eine Woche das Geschirr nicht wegräumen und den Müll nicht runterbringen oder so. Also oder zwei Wochen oder wie lange auch immer. Ne? Aber das ist die eine Lanze, die ich brechen möchte. Ich glaube, wir müssen uns wirklich mehr über den Mental Load austauschen, über die kleinen Momente der Überforderung, weil sonst schnell das Gefühl da ist, ich bin die Einzige, die XY, oder auch über die Schwierigkeit, sich abzugrenzen, ja, auf der Arbeit. Ne? Wenn das so aussieht, dann nutzen alle noch die Senden-Funktion. Ich habe auch ein sehr gespaltenes Verhältnis zu dem, na dann schick doch die Senden-Funktion, also die E-Mail früh, also man schickt sie abends um 9 raus und sie kommt aber erst morgens um 8 an, damit keiner sich genötigt fühlt, abends um 9 zu antworten. Das ist ja natürlich erstmal vermeintlich nett, aber wie das wirkt ist, alle anderen schaffen es innerhalb der Arbeitszeit und ich bin die einzige Troller, die hier abends um 10 noch an den E-Mails hängt und dann muss ich noch so tun, als würde ich sie morgens versenden. Also wenn man nicht aufpasst, denken Menschen schnell, sie sind die Einzigen, die irgendwas nicht schaffen oder für die etwas zu viel ist. Und das kann sehr, sehr erleichternd sein zu merken, Moment mal, das System ist durchaus problematisch oder die Aufgaben sind eigentlich zu viel. Also es ist gar nicht in der Zeit zu schaffen. Das bin nicht nur ich. Und die zweite Lanze,
ja, aber da sag ganz kurz, wenn ich ganz kurz einhaken darf, ich habe so ein bisschen den Einblick so in so Social-Media-Phänomene, das haben wir ja auch schon mal in einer Folge so besprochen, was ja auch so ein bisschen die Problematik macht, wenn da so sehr idealisiert und gefiltert dargestellt wird, wie leicht und wie schön das Leben dann da so sein kann, so für alle anderen. Und wir sozusagen diese realistische Blick hinter die Kulissen uns gegenseitig, stimmt, also gerade eben da so wenig zeigen. Und wenn es so um die Selbstständigkeit geht, das ist ja auch so ein bisschen meine Reise. Ich habe ja vorher sehr lange im Angestelltenverhältnis gearbeitet und so, wenn man so aus dem, ich sag mal so, im Gesundheitsbereich kommt, hat man ja dann vorher auch nicht so viel mit so, ja, Selbstständigkeitsthemen so zu tun, wie man so erfolgreich einfach auch so ein Business einfach aufbaut und so weiter. Auf jeden Fall gibt es da eben auch sehr viel so, ich sag mal so, Versprechungen auf so einer Marketing-Ebene in kürzester Zeit extrem erfolgreich, so und so viel stelle ich hier mit dem einen Kurs, der jetzt irgendwie online released wird und so weiter, und dadurch eben, also abgesehen davon, dass das natürlich, ja, Scharlatanerie ist oder das ist, ja, fraglich ist, ob solche Angebote überhaupt Hand und Fuß haben, zeichnet es aber eben, finde ich, auch so ein problematisches Bild, dass Erfolg da doch so leicht eigentlich zu erreichen sein müsste und dann eben ganz schnell wieder so die Falle entstehen kann, naja, dann muss es ja wohl an mir liegen, dass ich das nicht so gut bin und nicht so gut mache und dann muss ich mich vielleicht ja noch mehr anstrengen. Und ich hatte das mal, ich war mal zu Gast in einem anderen Podcast, wo es eben so darum ging, so Herausforderungen auch so für die psychische Gesundheit bei der Selbstständigkeit, und da sind wir eben unsere eigener Chef. Da sagen wir uns alleine so, jetzt ist, keine Ahnung, Sonntag, da wird nicht gearbeitet oder nicht so viel oder jetzt tracken wir doch mal die Stunden. Ich weiß nicht, wie viele Selbstständige gerade am Anfang ihrer Selbstständigkeit wirklich dann auch so ihre Stunden so aufschreiben und schauen, dass dann auch Pausenzeiten auch wirklich eingehalten werden, dass so grundlegende arbeitsrechtliche Dinge so auf einen selbst so angewandt werden. Vielleicht, vielleicht auch nicht unbedingt. Ich finde das, ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt ganz, um sich selbst quasi in Balance und gesund zu erhalten, das hundertprozentig streng zu jedem Zeitpunkt so sein muss. Ich will das einfach nur so ein bisschen dafür so sensibilisieren, dass das halt, dass die Erschöpfung oder Überforderung da einfach echt auch ein Punkt ist und dieses Thema einfach überhaupt nicht so vorkommt. Also, ne, oder auch die Herausforderung, die damit einhergeht, einfach auch an so eine Selbstführung und auch an eine Selbstfürsorge. So, das war nur ein Punkt, aber jetzt
du wolltest noch die zweite. Können wir ja auch gerne nochmal verlinken. Mir fällt übrigens auf, dass wir mit dieser Folge eigentlich auf jede andere, fast alle anderen Folgen nochmal verlinken könnten, weil natürlich das Thema Social Media relevant ist. Wir hatten aber auch die Folge, ich meine, das ist die Folge 5, ne, wenn es doch so einfach wäre, das geht ja auch in Richtung Selbstoptimierung und mach doch mal einen Mindfulness-Kurs und wenn es dir trotzdem noch scheiße geht,
liegt es an deiner Resilienz und dann
an deiner Morgenroutine. Weißt du, morgens einfach ein bisschen meditieren und dann läuft das schon wieder. Genau, und das wäre die zweite Lanze, du ahntest es schon. Ganz wichtig genug, die zweite Lanze ist, wir müssen auch unbedingt auf Arbeit gucken und ja, die New Work-Bewegung ist gerade in aller Munde und irgendwie man braucht irgendwie Purpose und man braucht, weiß ich nicht, Flexibilisierung der Arbeitszeit und so weiter. Und was da aber manchmal wirklich mir zu kurz kommt, ist auch die Gefahr von Arbeit, die sogar steigen kann, wenn etwas besonders viel Purpose hat. Also ne, wenn ich etwas mache, was ich nur so mittelinteressant finde und auch nur so mittelsinnvoll, ist die Wahrscheinlichkeit, mich darin so zu verlieren, natürlich geringer. Also je mehr Arbeit darauf optimiert wird, dass wir alle da, wer weiß, was für einen Purpose empfinden und wer weiß, ne, so sozusagen, wer weiß, wie sehr drin aufgehen, desto gefährlicher ist es ja auch. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, wir bei der physischen Gesundheit, was die Arbeitssicherheit macht, ist ja, also klassischerweise Leute, ne, die im Safety-Bereich arbeiten, Arbeitssicherheit und so, da ist das Ziel, Stolperfallen, also Stolperfallen im tatsächlich physischen Sinne zu entdecken und zu eliminieren. Also beispielsweise Kabel. Ne? Man versucht ja Kabel im Büro unter dem Boden zu legen oder zumindest in irgendwelche Steckdosen, Leisten und so weiter. Und man würde ja nicht auf die Idee kommen, Menschen zu trainieren, möglichst elegant über die Kabel zu hüpfen. Also da ist ja das Ziel, die Stolperfallen zu finden und gar nicht erst auftreten zu lassen. Oder in Unternehmen, in denen mit Chemikalien gearbeitet wird, würde man ja erstmal versuchen, die Chemikalien durch was Gesünderes zu ersetzen oder die Dinge, die in Wänden verbaut sind, wenn man weiß, dadurch werden Menschen krank, als jetzt irgendwie zu sagen, ah, da müsst ihr eine andere Atemtechnik anwenden. Und das müssen wir unbedingt bei der Psyche auch machen. Das ist super wichtig für die Personalabteilungssicht, für Menschen, die Trainings geben und so weiter, für das Design von Arbeit, so wie die Arbeit von heute für viele Menschen gestaltet ist, ist die quasi voller Chemikalien für die Psyche und voller Stolperfallen. Also ich meine, die Online-Meetings, in denen wir uns viel auch selber sehen, man weiß, dass das einen psychischen Effekt hat, dass das eigentlich überhaupt nicht gesund ist, sich überhaupt die ganze Zeit auf was Zweidimensionales zu gucken, wo man eigentlich Interaktion hat in einem Raum, die Meeting-Kultur, das super fragmentierte Arbeiten, die 500 verschiedenen Kanäle, wo Informationen einschießen. Also es gibt viele, viele Dinge, die seit Jahrzehnten bewiesen sind, dass sie psychisch krank machen. Und eigentlich besteht für viele Menschen Arbeit, jetzt in dem Fall rede ich nicht über Care-Arbeit, ne, sondern über so Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt, nur aus genau diesen Dingen, von denen man weiß, dass sie krank machen. Was dann auch, ne, und dann kommen auch noch psychische Effekte hinzu, wie dass unsere Ernährung auch alles andere als gesund ist, das, was typischerweise so um uns rumliegt und was es in Kantinen gibt. Auch dazu hatten wir mal eine Folge, aber dass es ja auch physische Stress-Teufelskreise gibt, dass auch irgendwann das Gehirn gar nicht mehr runterfahren kann. Also was ich sagen will, es ist einfach absolut falsch zu sagen, wir bieten noch mal ein bisschen mehr Yoga an und wir setzen alle mal in so einen Mindfulness-Kurs und essen ein bisschen bewusst Schokolade und dann bieten wir so ein Resilienztraining an und gucken einfach, wie Leute noch besser abends einschlafen können. Und ne, es ist ja nicht falsch, das Gegenteil ist auch nicht richtig. Ne? Wenn man das Gefühl hat, man kann nichts verändern an seinem Leben und an seinem eigenen Stresspegel und wie man auf Dinge guckt, das wäre ja auch absolut nicht richtig. Aber es ist eben, ich finde das ganz furchtbar, wenn Resilienztrainings oder Mindfulness-Kurse nicht auch den Aspekt System haben und wo ist das System das Problem und wo muss ich mir nicht einfach nur eine dickere Jacke anziehen, damit die Schläge nicht so wehtun, sondern wo möchte ich vielleicht, muss ich in ein anderes Umfeld, wo nicht geschlagen wird. Also, aber da werde ich sehr passioniert, weil das auch oft was falsch verstanden ist, wenn es um Gesundheitsmanagement geht oder ich meine, Diversity ist ja ganz genauso, ne? Da geht es ja auch um die Frage, wo sitzen denn die strukturellen Stolperfallen für Frauen in Führung und nicht nur
Frauen müssen lernen, sich besser durchzusetzen oder die müssen in den Rhetorikkurs gehen sozusagen.
Genau, das waren die zwei Lanzen, die ich unbedingt noch loswerden wollte.
Ja, ich finde, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort und ich würde es jetzt gar nicht wieder auf die andere Seite so ziehen wollen, weil ich glaube, am hilfreichsten ist und auch am empowerndsten ist auch jemanden eher zu ermutigen, mit der eigenen Erschöpfung so da stehen zu können, das nicht als eigenes Defizit oder eigene Marke so zu sehen. Und da hilft sicherlich vor allem auch mal so der Blick, wie die Strukturen so sind, anstelle sozusagen da den Fehler in erster Linie bei sich zu suchen. Aber auch dafür kann natürlich sehr helfen, mit jemandem drüber zu sprechen, weil einfach das macht, dass man in dem Moment genau das, was man da jongliert, mal kurz beiseite legt oder das zumindest verlangsamt. Und das ist so oder
absolut
so hilfreich, ohne das schnell irgendwas wegtherapieren zu wollen. So.
Ja, und da nochmal der Verweis, ich sehe schon, das werden die längsten Shownotes aller Zeiten. Wir können ja auch nochmal einen Resilienz-Blogpost, was zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement verlinken, auch die Folge vom letzten Mal nochmal, wer jetzt sagt, oh, ich glaube, ich möchte mehr Hilfe suchen, weiß aber jetzt gar nicht wo, also dann einfach in die letzte Folge reinhören. Ich glaube, jetzt können wir viele Sachen verlinken und aus dem Vollen schöpfen, ne? Aber drüber sprechen ist, glaube ich, super wichtig. Und wenn jemand das Gefühl hat, ich kann die Messer gerade nicht weglegen, das ist gefährlich und mir darf die auch keiner abnehmen, das ist vielleicht eigentlich ein gutes Indiz für, dann sollte man sich professionell vielleicht genau dann Hilfe suchen. Und Menschen, die gut sind in ihrer Profession, schaffen das auch, notfalls die ersten Stunden einen einfach jonglieren zu lassen und sich das anzuschauen und ganz vorsichtig irgendwie zu sagen, so und jetzt legen wir mal ein Messer weg. Weil viele Menschen haben ja Angst davor, ne, dass plötzlich alles zusammenbricht, wenn man sich Hilfe sucht, ne, dass das dann so wie so ein Kartenhaus zusammenfällt.
Also genau das. Also es ist also mit keine Veränderung mit der Brechstange, auch an der Stelle nicht, ne, sondern eher die Möglichkeit, vielleicht da auch ein anderes Gefühl und eine andere Perspektive zu entwickeln zu können. Und natürlich auch immer nur so, wie es für einen selber dann so stimmig ist. Ja. Schön, da haben wir doch jetzt irgendwie schon einiges abgedeckt. Ich glaube schon, dass das am hilfreichsten ist, wie du das auch sagtest, ne, so die Scham und auch so dieses falsche Bild irgendwie im Kopf von Leistungsfähigkeit oder eben auch so die Ermutigung, ruhig sich auch dann da so ein bisschen verletzbar zu zeigen. Das ist, was am hilfreichsten ist. Und dann würde ich dann sagen, war es das von uns für heute.
Ja, war schön. Und zum Ende der Folge habe ich es dann auch hinbekommen mit den zwei verschiedenen Begriffen. Ich wollte alle auf eine falsche Fährte locken. Nein, aber wie ihr seht, ich
passt
meine,
das ja auch auf.
Aber genau, es passt ja dazu, dass das in meinem Kopf eben auch gar nicht so unterschiedlich ist. Ja, naja, gut.
Genau, ist es auch nicht. Super.
Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-terwil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin. Und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmatesberlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.